Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich auf der Physiktagung dieses Jahr. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Mike, ich bin neu bei Wort und Wissen, ich bin Mathematiker und mein Spezialgebiet sind partielle Differentialgleichung und mathematische Strömungsmechanik. Und ich freue mich, dass ich euch heute mal einen Einblick geben kann in mein Gebiet. Und dafür gibt es auch einen guten Grund, denn wir stellen uns heute die Frage, ob Differentialgleichungen das Alphabet sind, mit dem Gott das Universum ausgestattet hat. Eine kurze Inhaltsübersicht. Ich werde mich nur ganz kurz noch vorstellen. Dann soll es über Gott gehen und über seine Werke. Dann geht es um die Mathematik und die Natur. Was sind Differentialgleichungen? Gewöhnliche Differentialgleichungen und Beispiele, partielle Differentialgleichungen und Beispiele und mathematische Strömungsmechanik. Ich bin atheistisch erzogen worden, 34 Jahre alt, habe von Gott den Glauben an seinen heiligen Sohn Jesus Christus mit 27 bekommen und habe das Buch Genesis als tatsächliche Wiedergabe dessen, was passiert ist, mit 29 akzeptiert. Dann schauen wir doch mal nach, was Gott über uns sagt. Im Römerbrief Kapitel 1 lesen wir: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das Nachdenken ist hier der Schlüsselbegriff. Wie ist es mit der Umkehrung? Was sagt Gott darüber, wenn wir die Natur erforschen? Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat große Freude daran. Und das ist eine Sache, die nicht nur für den Naturwissenschaftler gilt, sondern grundsätzlich. Die Grundlage all dessen sollte sein, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist eine feine Klugheit, wer danach tut. Des Lob bleibt ewiglich. Als Christen sollten wir stets Gott als Grundlage haben. Und daher ist auch die Schlussfolgerung, dass es absolut Sinn ergibt, dass Mathematik und Natur auf eine ganz fantastische Art und Weise miteinander verwoben sind. Und das sieht man überall. Kommen wir mal zu ein paar Zitaten. Die Sonnensysteme sind heute noch an Zahl, Maß und Gewicht so vollkommen, wie sie es am Schöpfungstage waren. Aus den ihnen unlöschbar eingeprägten Eigenschaften können auch wir lernen, dass die Genauigkeit in unseren Entschlüssen, die Wahrheit in unseren Urteilen, die Rechtschaffenheit in unserem Handeln, was wir zu unseren edelsten Eigenschaften rechnen, uns darum entsprechen, weil es im Wesentlichen Züge zum Ebenbilde jenes Wesens sind, das am Anfang nicht nur Himmel und Erde geschaffen hat, sondern auch den Stoff, aus welchem Himmel und Erde bestehen. Das war kein geringerer als James Clerk Maxwell, der die moderne Elektrodynamik begründet hat. Wie verstanden die Alten das Naturgesetz? Für sie war es eine innere Harmonie, sozusagen statisch und unveränderlich. Oder es war ein Idealbild, dem nachzustreben die Natur sich bemühte. Für uns hat ein Gesetz nicht mehr diese Bedeutung. Es ist eine unveränderliche Beziehung zwischen der Erscheinung von heute und der von morgen. Mit einem Wort, es ist eine Differentialgleichung. Das ist von Henri Poincaré, einem bekannten Mathematiker. Letztes Zitat: Man lernt Mathematik nicht, man gewöhnt sich nur dran. Das ist praktisch die Hoffnung für alle Leidensgenossen, die momentan ihr Studium in irgendeinem mathematiklastigen Studiengang absolvieren. Das kam von Paul Erdős, einer der großen Mathematiker der unserer Zeit. So, ein ganz kurzer Überflug. Physikalische Vorgänge lassen sich mathematisieren. Das ist einfach eine Feststellung, die entspringt der praktischen Erfahrung aus den Naturwissenschaften. Das heißt, als Formel darstellen. F ist gleich m mal a beschreibt mathematisch genau das, was man beobachtet und was in der Natur passiert. Ja, also Masse mal Beschleunigung, was wie Kraft definiert ist, das ist was, was wir halt beobachten. Und wir können es mathematisch ausdrücken. Dass aufgrund von Wissenslücken manche mathematischen Beschreibungen ungenau oder unvollständig sind, hat nichts mit der Mathematik an sich zu tun. Das geht also nicht darum, dass Mathematik irgendwie eine schlechte Sprache oder eine qualitativ minderwertige Sprache für die Beschreibung natürlicher Vorgänge ist, sondern das liegt vielerorts an Wissenslücken. Oder eben auch an dem Problem, dass man manchmal einfach nicht genau sagen kann, wie man diesen und jenen Prozess zu beschreiben hat. Auch Linearisierungen sind kein Abbruchkriterium. Kommen wir zur Differentialgleichung. Was ist denn das überhaupt? Wir haben also eine gesuchte Funktion und ein paar Ableitungen dieser Funktion, die wir durch ein Gleichheitszeichen und andere Operatoren miteinander verbinden. Wichtig ist das Gleichheitszeichen. Wir haben also eine Differentialgleichung. Wir können also solche Funktionen in Gleichheiten gegenüberstellen. Und Ableitungen haben eben oft aus der Erfahrung heraus Bezug zu Naturprozessen. Beschleunigung, Druck, Kräfte, Stöße, Geschwindigkeiten und so weiter. Genau, und aus diesen Beziehungen lassen sich Differentialgleichungen konstruieren oder eben herausarbeiten. Genau, und man kann sogar daraus dann Postulate erstellen, die man dann wiederum experimentell nachweisen kann. Oder man zeigt durch ein Experiment, dass eine Differentialgleichung korrekt ist. Was kann man mit Differentialgleichungen machen? Physikalische, chemische und biologische Prozesse mathematisch beschreiben. Und das sind sehr viele. Aber eben auch Dinge wie Wirtschafts- und Finanzprozesse, ingenieurswissenschaftliche Vorgänge, die könnte man auch unter dem ersten Punkt verbuchen, aber ich habe sie hier mal noch extra erwähnt. Medizinforschung, Medikamentenaufnahme, Tumorwachstum und so weiter. Also alles, was irgendwo zeitabhängige Prozesse sind. Populationsforschung, Meinungsverbreitung. Meinungsverbreitung ist natürlich da schon wieder was ganz Komisches. Passt überhaupt gar nicht da, würde man denken, erstmal rein. Wettervorhersagen, Klimaforschung, Strömungsmechanik. Das sind natürlich die großen Gebiete, die auch schwer sind und die dafür sorgen, dass den Mathematikern graue Haare wachsen. Ganz kurz nur ein paar Symbole und Abkürzungen. Partielle Differentiale bzw. partielle Ableitungen werden im ersten Punkt mit dem Del-Operator beschrieben oder dem Del-Symbol. Der Nabla-Operator ist ein Vektor. Der Laplace-Operator ist die zweite Ableitung, die reine zweite Ableitung, müsste man dazu sagen. Ich verwende Omega-Fläche oder ein ganz allgemeines Gebiet, so wie es dort auch steht, zusammenhängende Menge, auf der eine Differentialgleichung definiert ist. Die Abkürzung ODE steht für Ordinary Differential Equation, also gewöhnliche Differentialgleichung. Und PDE steht eben als Abkürzung, entweder PDE oder PDG kommt auch mal vor für Partial Differential Equation oder eben partielle Differentialgleichung. Wie ist jetzt eine gewöhnliche Differentialgleichung definiert? Wir haben jetzt irgendwie die Begriffe gewöhnliche und partielle Differentialgleichung. Man würde eigentlich erdenken, es gibt gewöhnliche und ungewöhnliche Differentialgleichung, aber tatsächlich ist dem nicht so. Die gewöhnliche Differentialgleichung ist ganz einfach die eindimensionale, von einer Variablen abhängige Differentialgleichung im Gegensatz zur partiellen Differentialgleichung, die eben von mehreren Variablen und im Mehrdimensionalen stattfindet oder abhängt. Gut, also bei der gewöhnlichen Differentialgleichung haben wir also eine Funktion f auf dem Gebiet Omega. Das ist eben dann im Eindimensionalen ist Omega einfach ein Intervall im Idealfall. Und diese Funktion ist reellwertig, also sie spuckt uns reelle Zahlen aus. F hängt von einer Variablen x ab. Wir schreiben sie dann durch eine Funktion groß f, die einfach irgendwas anstellt mit der Funktion f und ihren Ableitungen und der unabhängigen Variablen. Das sehen wir dann auch gleich noch. Das ist jetzt hier die implizite Form und das wäre die explizite Darstellung. Explizit bedeutet in dem Fall einfach nach der höchsten Ableitung isoliert. Statt F benutzt man auch Y und in der Physik eben statt X auch gerne T als Zeitvariable. Und jetzt kommen wir zu Beispielen. Hier haben wir das wahrscheinlich bekannteste. F' ist gleich F. Das ist also jetzt hier eine explizite Darstellung und die große Funktion g macht hier mit unserem Rest nicht sehr viel, sondern gibt einfach nur die Funktion f aus. Die Lösung davon sollte jeder Physiker und Ingenieur und wer auch immer kennen. Ist also c mal e hoch x. Ist also die allgemeine Lösung. Jetzt kommen wir zu was ein bisschen komplizierter ist. Hier haben wir also eine implizite Darstellung und die Funktion Groß F nimmt also unsere Funktion f und f' und f2', setzt irgendwelche Polynome davor und verbindet diese drei Terme dann durch Additionssymbole. Die Bessel'schen Gleichungen sind ziemlich wichtig. Man findet sie zum Beispiel, wenn man das Orbital für das Wasserstoffatom berechnet. Und die Lösungen dieser Differentialgleichung heißen Bessel-Funktionen. Und Bessel-Funktionen sind ganz üble Gebilde. Ich habe mal die Bessel'sche Funktion oder die Bessel'schen Funktion in erster Gattung hier hingeschrieben. Und dort sieht man schon, hier unten hat man eine Gamma-Funktion. Und hier hinten dann auch nochmal die ganz normale Fakultät. Und hier passiert auch irgendwas. Und hier hat man wieder, also hier oben sind praktisch so polynomiale Terme. Und die Gamma-Funktion ist ebenso als so ein Integral, ein uneigentliches Integral definiert. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Kommen wir mal zu den zweiten Beispielen. Die sind jetzt ein wenig angewandter. Da möchte ich jetzt Sie als Zuschauer auch bitten, gerne teilzunehmen. Vielleicht finden Sie ja die Lösung ganz schnell. Wir haben also eine Gleichung f2' ist gleich f. Also die zweite Ableitung irgendeiner Funktion ist das gleiche wie die Funktion. Welche Lösung könnte die Gleichung haben? Genau, Sie lagen vollkommen richtig. Es ist eine Superposition von Hyperbolicus-Funktionen. Das nächste Beispiel ist vielleicht sogar noch einfacher. F2' ist gleich minus f. Also welche Funktion, wenn ich sie zweimal ableite, ist das Negative von sich? Ne, wir können das ja mal durchgehen. Wir haben jetzt, sagen wir mal, zufällig nehmen wir mal den Sinus einfach so. Leiten den einmal ab, kriegen wir Cosinus. Den leiten wir nochmal ab, kriegen wir Minus Sinus. Aha, also wenn ich den Sinus zweimal ableite, kriege ich Minus Sinus. Das gleiche kriege ich mit dem Cosinus aber auch hin. Dementsprechend, und weil hier wieder Linearität vorliegt, das sind beides nämlich lineare Differentialgleichungen, haben wir wieder eine Superposition von Lösungen, nämlich zwei, also eben Sinus- und Cosinus-Terme. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. F' ist gleich minus 1 durch x mal f. Also welche Funktion, wenn ich sie ableite, ist minus 1 durch x mal sich selbst? Da will ich Sie nicht zu lange auf die Folter spannen. Das ist die Funktion c durch x. Kann man einfach mal kurz testen, einfach mal im Kopf durchgehen. Schauen wir uns mal die Verbindung zwischen Mathematik und Natur an in diesem Zusammenhang, weil wir haben jetzt nämlich ein bisschen Theorie gehabt und jetzt wird es Zeit, dass wir uns da die Zusammenhänge mal anschauen. Woher wissen wir, dass es sinnvoll ist, natürliche Prozesse mathematisch modellieren zu dürfen? Das Noether-Theorem gibt uns dort eine schöne Brücke. Denn sie zeigt uns, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Universalität physikalischer Gesetze und der Universalität mathematischer Modelle. Und wie in allen naturwissenschaftlichen Disziplinen kommt auch die Mathematik nicht ohne Annahmen aus, aber eben auch die Physik nicht. In dem Zusammenhang müssen wir uns mal mit den grundlegenden Annahmen und Axiomen aus der Physik beschäftigen. Wir haben die Newtonschen Axiome. Das erste ist, ein kräftefreier Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich linear mit konstanter Geschwindigkeit. Der zweite ist einfach die Kraftgleichung. Und der dritte ist, oder das dritte Axiom ist, Kraft ist gleich Gegenkraft. Ja, also jede Kraftwirkung erzeugt eine gegensätzliche Wirkung. Der Impulserhaltungssatz ist dann entsprechend noch sehr wichtig. In einem abgeschlossenen physikalischen System ist der Gesamtimpuls konstant. Abgeschlossenes physikalisches System bedeutet also, es kommt nichts von außen rein und es geht auch nichts raus, sondern einfach nur das, was innen in diesem System passiert. In der Realität gibt es übrigens im Grunde genommen nie ein abgeschlossenes physikalisches System. Das Einzige, was wirklich abgeschlossen ist, wäre das Universum selber. Der Impulserhaltungssatz gilt in der Relativitätstheorie und Quantenmechanik ebenfalls. Und, jetzt kommt das Noether'sche Theorem, er ist die Folge der Homogenität des Raums. Das heißt also, es ist egal, an welchem Ort ich mich befinde, der Impulserhaltungssatz stimmt immer. Der Impulserhaltungssatz ist die Folge des zweiten und dritten Newtonschen Axioms. Denn in einem abgeschlossenen System ist die Summe der auftretenden Kräfte 0 und die Kraft oder Kräfte sind die Zeitableitung des Impulses. So wie ich es da auch hingeschrieben habe, P Punkt ist gleich F ist gleich 0. Und wenn P einfach die Summe aller Impulse sind, dann ist P Punkt die Summe aller Kräfte. Und die ist gleich 0. Noch schnell der Energieerhaltungssatz. In einem abgeschlossenen System ist die Gesamtenergie konstant. Und das ist eine direkte Folge der Homogenität der Zeit. Also sprich, physikalische Gesetze werden als zeitunabhängig angenommen. Damit konnte gezeigt werden, dass es aufgrund des Noether-Theorems eine klare Korrespondenz zwischen Universalität, mathematischer Formalismen und Naturprozessen gibt. Kommen wir nun, was diese Verbindung angeht, zu der Verbindung zwischen gewöhnlichen Differentialgleichungen und Naturprozessen. Ich habe hier ein bisschen gemischt. Oben links haben wir ein Fahrwerk, also eine Fahrwerksaufhängung. Das heißt also, Schwingungsprozesse, entweder gedämpft oder ungedämpft, sind durch gewöhnliche Differentialgleichungen gut beschreibbar. Gleich rechts daneben haben wir das Schwingungsdämpfungselement des Taipei 101. Das ist ein sehr großer Wolkenkratzer in Taipei, über 500 Meter hoch. Und in dem befindet sich eine 600 Tonnen schwere Stahlkugel, die ist an Hydraulikzylindern und an Stahlseilen aufgehängt, und zwar ziemlich weit oben. Taipei ist in einem sehr aktiven Erdbebengebiet verortet und man hat bei diesem Wolkenkratzer einfach in die Trickkiste gegriffen, um zu verhindern, dass bei Erdbeben dieses Gebäude sehr stark zu schwanken beginnt. Das heißt also, hier werden Gegenschwingungen erzeugt, um eben diesen Effekt auszumitteln. Und das funktioniert unheimlich gut. Dann haben wir hier eine startende Rakete. Und hier ist es also so, wir haben ein Objekt, welches eine variable Masse hat. Die Masse nimmt mit der Zeit ab und die Geschwindigkeit des Objekts nimmt zu. Und es gibt dort eine entsprechende gewöhnliche Differentialgleichung, die sogenannte Raketengleichung. Und die beschreibt den Prozess dieser Massenabnahme und Geschwindigkeitszunahme. Hier haben wir was ganz Komisches. Das ist ein Krebstumor und der stellt einfach dar, dass man mit gewöhnlichen Differentialgleichungen das Wachstum bestimmter Tumoren berechnen kann und mathematisch beschreiben kann. Zum Beispiel mit dem Gombertschen Wachstumsmodell kann man das Wachstum bösartiger Tumoren beschreiben. Also das sind schnell wachsende Tumoren, die stark metastasieren. Hier haben wir das Lotka-Volterrasche Räuber-Beute-Modell. Das ist also, man hat eine Räuber- und eine Beutepopulation in einem, sagen wir mal, in einem Wald und dieses Modell, das ist einfach ein System von gekoppelten gewöhnlichen Differentialgleichung. Das beschreibt, wie sich diese Populationen im Verhältnis zueinander, in Abhängigkeit vor allem zueinander, verhalten. Also Beispiel, ich habe eine große Hasenpopulation und eine Fuchspopulation. Die Füchse fangen jetzt an, die Hasen zu fressen. Dann nimmt die Hasenpopulation ab, aber dadurch bleibt für die ganzen Füchse auch nicht mehr genug Futter. Dementsprechend stirbt ein gewisser Teil der Population an Füchsen auch ab. Dadurch können sich die Hasen wieder vermehren, werden also wieder mehr, aber die Füchse haben wieder mehr Futter, können also auch entsprechend wieder sich vermehren und so weiter. Und hier zu guter Letzt haben wir das Innere des menschlichen Körpers. Das stellt einfach dar, dass wir den menschlichen Körper als Kompartimente darstellen können, also als ein Kompartimentmodell. Das heißt also, das ist ein Modell aus vielen zusammenhängenden Teilen, die durch Brücken im Grunde miteinander verbunden sind. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Medikamentenvergabe hat, dann ist interessant zu wissen, wie sich dieses Medikament in den unterschiedlichen Kompartimenten, also erstens mal, wie es übertragen wird und zweitens, wie sich das dann, wie das abgebaut oder angereichert wird. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn man eine schwangere Frau hat, die ein Medikament benötigt, weil sie irgendeine schwere Erkrankung hat. Und dann ist es wichtig, das Medikament, also die Dosis, so abzustimmen, dass ihr Kind davon keinen Schaden nimmt. Und da helfen Kompartimentmodelle. Schauen wir uns mal ein Anwendungsbeispiel an. Das ist jetzt wirklich stark mathematisiert, aber das ist in Anlehnung an den vorigen Beispielen, die wir jetzt gerade betrachtet haben, insbesondere an das von oben links, also den Stoßdämpfer. Wir haben also hier eine Schraubenfeder aufgehängt an einer massiven Decke und an deren Ende hängt eine Masse. Die Schwerkraft, die hier wirkt, die wollen wir ignorieren. Unsere Schraubenfeder ist einfach stark genug, um sich von sowas nicht beeindrucken zu lassen. Ansonsten wird das Problem auch für unsere Zwecke jetzt zu kompliziert. Die Ruhelage dieser Masse ist bei x0, also das ist die Ruheposition. Nun lenken wir, auch wenn wir die Hand hier nicht sehen, sie ist irgendwie da, wir lenken jetzt diese Feder oder diese Masse aus. Also wir strecken die Feder um den Betrag x, also die Länge der Streckung sozusagen ist x Zentimeter. In unserem System wirkt nur die Federkraft und die soll hier linearisiert sein. Das heißt also, wir nutzen hier ein sogenanntes Hooke'sches Gesetz. Das sieht so aus. Wir haben also hier unsere Kraftgleichung, F ist gleich m mal a, und hier drücken wir aus, was diese Kraft sein soll. Sie ist nämlich einfach die Federkonstante mal der Auslenkung, das ist das Hooke'sche Gesetz. Das Minuszeichen deutet an, dass diese Kraft einfach der von uns ausgeübten Kraft entgegenwirkt. Wir können, also beziehungsweise wir dürfen, ohne Einschränkung x0 gleich 0 setzen, das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher und einfacher. Das heißt also, so sieht jetzt unsere vorläufige Kraftgleichung aus. Und jetzt streuen wir ein wenig Physik ein wenig Zusammenhangswissen. Die zweite Zeitableitung der Orts- oder Wegfunktion x ist die Beschleunigung. Das heißt also, wir dürfen a durch x Punkt Punkt ersetzen. Das heißt also, wir landen bei dieser, ja, wir sehen es ja schon, Differentialgleichung. Wir haben hier die zweite Zeitableitung und hier die Ursprungsfunktionen, die stehen beide durchs Gleichheitszeichen verbunden gegenüber, also eine Differentialgleichung. Da haben wir sie dann gefunden. Das ist übrigens eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Für die Studenten unter uns. Und jetzt lösen wir diese Differentialgleichung. Wir hatten in der Einführung dieses Exemplar hier gesehen. F2' ist gleich minus f. Und ich hatte gesagt, dass wenn man den Sinus oder den Cosinus zweimal ableitet, kommen wir auf Minus Sinus oder Minus Cosinus. Und sowas Ähnliches haben wir hier auch. Nur, dass wir die statt der beiden Striche zwei Punkte haben. Das heißt also, wenn wir das hier ein bisschen umformulieren, nämlich in diese Form hier bringen, dann kriegen wir schnell die allgemeine Lösung, die dann so aussieht. Die sieht nicht so schön aus, weil wir hier halt diese großen Wurzeln drin haben, aber das ist im Grunde trotzdem genau das, was wir eingangs auch in der Einführung hatten. Die Wurzel, Wurzel k durch m heißt Kreisfrequenz. K ist wie gesagt die Federkonstante, m ist die Masse. Und wenn die Federkonstante sehr groß ist, das heißt also, wenn ich eine sehr kräftige Feder habe und meine Masse irgendwie klein ist, dann ist die Kreisfrequenz sehr hoch. Umgekehrt, wenn die Masse sehr groß ist und die Federkonstante eben sehr klein, habe ich eine ganz niedrige Frequenz. Das kann man zu Hause alles mal selber ausprobieren auch. Das ist alles kein Problem. So, und jetzt schauen wir uns halt noch an, wie diese Schwingungen aussehen. Wir wissen ja zwar irgendwie, wir haben das schon so ein bisschen vor Augen, wie das aussieht, aber wie kann man das jetzt mathematisch noch aufbereiten? Naja, wir tragen einfach mal die Fotografien sozusagen der einzelnen Zeitpunkte dieses auf und verbinden die Punkte miteinander. Und dann sehen wir, aha, unsere Sinuskurve hier, die wir jetzt hier mal genommen haben, wir hatten noch eine Cosinus Schwingungen nehmen können, hätten halt bloß dann mit den Fotografien an einem anderen Zeitpunkt anfangen müssen. Aber die stellt das schon ganz gut dar. So, und interessant ist, dass Differentialgleichungen oft nicht nur einen Sachverhalt in der Natur beschreiben, sondern mehrere. Hier wird jetzt das Schwingungsverhalten eines Federschwingers beschrieben, aber das gleiche kann ich auch mit dem Torsionspendel machen oder mit dem Fadenpendel bei kleiner Auslenkung. Ist dieselbe gewöhnliche Differentialgleichung. Torsionspendel haben wir zum Beispiel bei solchen Uhren, die sind dann hier bei diesem rotierenden Pendel gegeben. Oder eben bei der Gravitationsdrehwaage, da haben wir das dann auch hier in der Mitte. Das ist so ein ganz dünnes Teil. Und so sieht so ein Torsio, so eine Torsionsfeder aus. Es ist einfach ein Federstahl, der eben axial in, ja, verdreht wird. Ich habe hier mal die Verdrehrichtung eingezeichnet und durch dieses Verdrehen wird hier ein gegensätzliches Drehmoment induziert. Ja, und das soll erstmal auch praktisch gesehen abreißen, was gewöhnliche Differentialgleichungen so machen und was sie für eine Struktur, also für einen Charakter haben. Kommen wir jetzt zu was vollkommen, in dem Sinne nicht vollkommen anderes, aber was schon wirklich sehr andersartig ist, nämlich zur partiellen Differentialgleichung. Und da habe ich hier mal die Universität Warschau, bei der man sich gedacht hat, Mensch, es gibt partielle Differentialgleichungen, die sind uns so wichtig und die sind so wertvoll, die meißeln wir mal hier in unsere Steine rein. Da sehen wir zum Beispiel hier die Schrödinger-Gleichung. Oder aber wir sehen hier drüben die Maxwell-Gleichungen. Ja, das sind einfach die Grundgleichungen der Elektrodynamik. Das sind vier partielle Differentialgleichungen. Zwei beschreiben das Verhalten eines Magnetfelds und zwei beschreiben das Verhalten des zugehörigen elektrischen Feldes. Die Schrödinger-Gleichung beschreibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Teilchen, oft sind es Elektronen, beispielsweise in Atomen. Und was wir hier haben, ist eben, wir haben eine sogenannte Wellenfunktion Psi, die hängt von der Zeit und vom Ort ab. In der Physik ist R gerne der Ortsvektor. Und dann sehen wir hier, haben wir den Laplace-Operator, der wirkt hier auch auf Psi. Das heißt also, wir haben zweiten Ortsableitungen von Psi gegenübergestellt mit der Zeitableitung, mit der ersten Zeitableitung von Psi. Und hier sieht man ebenfalls wieder solche verschiedenartigen Ableitungen, ja. Bei den Maxwell'schen Gleichungen. So, und ansonsten haben wir hier noch allerhand, das ist dann eher was für die wirklichen Physiker, ich bin das ja nicht, die können euch da bestimmt noch mehr erzählen. Dann schauen wir uns mal an, was man mit partiellen Differentialgleichungen so alles anstellen kann. Also, wir haben einmal Wetterphänomene, die wir beschreiben können. Also Wettervorhersage beispielsweise wird mit partiellen Differentialgleichungen und nur damit gemacht. Alles Mögliche an Wetterphänomenen. Dann haben wir Phänomene in Gewässern, also in Ozeanen, in Flüssen, und auch in anderen Fluiden. Das kann auch berechnet werden und tatsächlich sind diese beiden hier wirklich sehr unterschiedlich. Dann haben wir ingenieurstechnische Sachen, die gemacht werden können, beispielsweise aerodynamische Analysen an Fahrzeugen, so wie ich das hier dargestellt habe. Ebenfalls alles partielle Differentialgleichungen, beziehungsweise numerische Approximationen davon. Aber da kommen wir noch drauf. Dann habe ich hier was vollkommen anderes hingepackt, nämlich mal so ein Foto an der Börse in Frankfurt. Also Finanzprozesse oder versicherungstechnische Dinge, die irgendwie mathematisch sind, können mit partiellen Differentialgleichungen berechnet werden. Also die Black-Scholes-Gleichung zum Beispiel ist eben eine Differentialgleichung aus dem Finanzwesen. Dann hier, darüber hatten wir gerade schon mal so ein bisschen gesprochen, als wir uns die Uni Warschau angeguckt haben. Hier haben wir die entsprechenden Orbitale des Elektrons des Wasserstoffatoms und das wird mit der Schrödinger-Gleichung berechnet. Und also sprich quantenmechanische Dinge Oder eben auch andere physikalische, direkte physikalische Dinge können mit partiellen Differentialgleichungen berechnet werden. Und hier habe ich noch eine Violine. Die hat eingespannte Saiten und die Schwingung solcher eingespannter Saiten können mit partiellen Differentialgleichungen berechnet werden. Also auch wieder Schwingungsprozesse. Aber das sind eben Schwingungsprozesse anderer Art. Das ist was anderes als ein Federschwinger oder ein Fahrwerk, eine Fahrwerksaufhängung, sondern das hier hat einen ganz anderen Charakter. Und das geht nicht mit einer gewöhnlichen Differentialgleichung. Okay. Hier nochmal ganz kurz die wichtigen Unterschiede. Bei partiellen Differentialgleichungen, wie ich eingangs gesagt habe, gibt es mehrere Variablen. Randwerte sind jetzt Funktionen und nicht mehr Punkte. Da komme ich gleich drauf. Nehmen wir mal das Beispiel irgendeines Randwertproblems zweiter Ordnung. Das hier ist jetzt eine gewöhnliche Differentialgleichung. Wir haben wieder unsere große Funktion f. Die stellt irgendwas mit unserer gesuchten Funktion y und deren Ableitungen an. Was auch immer hier steht, das ist einfach sehr allgemein betrachtet. Und dann haben wir als Anfangswerte und beziehungsweise als Randwerte diese hier gegeben, also y von a, das ist also der linke Randpunkt des Intervalls und b ist der rechte Randpunkt des Intervalls. Das sind einfach nur Zahlen. YA und yB sind Zahlen. yA' und yB' sind nur Zahlen. Das sind ganz simple Zahlen. Irgendwelche Werte, das könnte 5 und 2 und was weiß ich sein. Ganz anders dagegen ein PDE-Randwertproblem. Auch wieder f und eben alles bis hoch zur zweiten Ableitung einer gesuchten Funktion u. U wird sehr häufig benutzt bei den partiellen Differentialgleichungen als gesuchte Funktion. Da haben wir dann hier, das b ist im Grunde genommen ein Operator, der auf die Funktion u wirkt und der liefert dann, dass u eine Funktion phi sein soll, phi von x quer. X quer sind einfach alle Werte, die auf dem Rand des Gebiets liegen. Ja, das ist sehr mathematisch, ich weiß. Schauen wir uns mal an, was das übersetzt heißt. Also hier haben wir jetzt für die gewöhnliche Differentialgleichung unser Intervall, auf dem unsere Differentialgleichung lebt. Und es gibt diese beiden Randpunkte. Also einmal das und einmal das. Das sind unsere Randpunkte. Und bei denen haben wir eben dann hier y von a und y von b. Das sind also die Werte auf diesen Punkten, die unsere Funktion dort hat. Ganz anders dagegen für unsere partielle Differentialgleichung. Da sieht man schon, das ist alles zweidimensional. Und hier haben wir dann unser Gebiet Omega. Das ist eben auch das, was ein Gebiet ist. Das sieht so aus wie sowas hier. Wie so eine Kartoffel. Gut, das ist unser Gebiet Omega und das hat einen Rand, den nennen wir eben Rand Omega. Ja, also dieses Del-Symbol wird immer benutzt als Randoperator. Das deutet einfach an, hier geht es um den Rand. Also wir haben diesen Rand, Rand Omega. Und dort lebt die Funktion phi von x quer. Also alle Werte hier drauf sind irgendwelche Werte einer Funktion phi. So, und das sehen wir uns jetzt mal praktisch an. Gut, ich zeige vorher noch ganz kurz Grundgleichung und dann sehen wir es uns praktisch an. Die wirklich absolute Standard-Differentialgleichung, also partielle Differentialgleichung, die immer dran kommt, ist die lineare Transportgleichung. Das ist sozusagen die Drosophila unter den partiellen Differentialgleichungen und für die Biologen unter uns. Die Laplace-Gleichung ist eher sowas wie die weiße Labormaus. Hier haben wir eher so eine Laborratte und hier haben wir noch irgendwas anderes Großes, was auch immer es da so gibt. Aber das sind vier Grundtypen, weil die halt einfach ganz charakteristische Eigenschaften besitzen und wir immer versuchen, komplizierte Differentialgleichungen auf einen dieser vier Grundtypen runterzubrechen, weil die einfach am besten verstanden sind. Und weil vor allem die Methoden dafür auch hinreichend einfach sind. Kommen wir jetzt zu dem Beispiel mit dem Randgebiet und so weiter. Wir haben heißen Kaffee oder Tee und den wollen wir gerne in eine Thermoskanne füllen. Der Temperaturunterschied ist ungefähr 80 Kelvin, ja, also unser Tee oder unser Kaffee, der Einfachheit halber sagen wir einfach, ist 100 Grad Celsius heiß. Die Umgebung ist 20 Grad Celsius. Damit kommen wir auf unsere 80 Kelvin. Der Inhalt wird sich, also der Inhalt der Thermoskanne wird sich nach und nach abkühlen. Das kennen wir. Und die Umgebung wird sich entsprechend erwärmen. Das kennen wir vielleicht nicht unbedingt. Das liegt einfach daran, dass die Erwärmung so minimal ist, dass wir sie nicht mitkriegen. Und das wird eben entsprechend im Grunde vernachlässigt. Aber es passiert. Welche PDG kann das jetzt modellieren? Ja, die Wärmeleitungsgleichung. Und das ist die, die ich auch schon in den Grundtypen erwähnt habe. Nur ist das jetzt hier die Version in drei Dimensionen. Weil ja eben hier der Laplace-Operator steht. Es gibt eine Randfunktion. Das ist jetzt wieder das, was wir vorhin hatten. Eine Randfunktion Phi. Die beschreibt irgendwas. Und Omega ist jetzt einmal unser dreidimensionaler Raum, also der Raum, in dem wir leben, und die Zeit, also die Zeitachse. Ne, fängt bei 0 an und geht dann erstmal unbestimmt lang weiter. Unser Rand Omega ist einfach der Anfangszeitpunkt in unserem Anschauungsraum. Hier haben wir unsere experimentelle Situation, könnte man sagen. Also wir haben unser Glasgefäß in unserer Thermoskanne, ja, das ist so oft, ist das aus einem doppelwandigen Glasbehälter und der ist zwischen den beiden Glaswänden evakuiert. Das heißt also, da ist ein Unterdruck, beziehungsweise man würde von Vakuum sprechen. Und wir haben hier dann unsere Flüssigkeit in Blau. Die Innenseite des Behälters ist oft verspiegelt, um eben Wärmestrahlung wieder zurückzureflektieren. Ja, und hier außen drum unsere wunderschöne Thermoskanne. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Das ist jetzt unser Zeitpunkt T0. Das ist also unser Randwert. Und man sieht, der Randwert, wir haben ja hier ein Koordinatensystem und wir haben eine Funktion. Das ist die Funktion Phi von x. Das ist unsere Randfunktion. Und die zeigt, wir haben bis an die Thermoskanne ran, 20 Kelvin, so wie wir es vorhin noch mal gesagt hatten, in der Thermoskanne 20 Grad Celsius Temperatur, Außentemperatur, 100 Grad Celsius T-Temperatur und wieder 20 Grad Celsius Außentemperatur. Also hier in der Mitte steht unsere Thermoskanne. So, jetzt geht es los. Beim Zeitpunkt 1, den haben wir uns jetzt einfach, also wir haben praktisch eine Stoppuhr nach, keine Ahnung, 5 Sekunden angehalten. Das könnte unser Zeitpunkt 1 sein. Da sehen wir, dass beim Übergang von der Luft in die Thermoskanne es schon ein Temperaturgefälle gibt. Das heißt also, hier steigt die Temperatur dann sehr nah an der Kanne ein bisschen an und erreicht dann hier die 100 Grad Celsius. Und auf der anderen Seite ist das wieder genauso. Nur eben entgegengesetzt, also gespiegelt einmal. Ja, also wir haben hier die Verbindung hergestellt und es ist eben so, dass alle Stoffe irgendwo wärmeleitend sind und so eben auch unsere Thermoskanne. Sie ist wärmeleitend und die Wärme wird nach außen geleitet. Luft hat einen gewissen Wärmeleitungskoeffizienten. Also wir haben hier dann plötzlich so eine sehr schön stetige, glatte Kurve. Im nächsten Zeitpunkt gleicht sich das dann immer mehr an. Also man sieht, dass jetzt in unserem idealisierten Beispiel hier die Umgebungstemperatur ansteigt und die T-Temperatur nimmt nach und nach ab. So, und das wird immer flacher. Und irgendwann mal ist es dann komplett ausgeglichen. Ja, das hat auch was mit Entropie und sowieso die ganze Sache hat, ist halt einfach ein thermodynamischer Zusammenhang. Bevor ich zur Strömungsmechanik komme, das will ich bloß nochmal dazu sagen. Also das ist eben, wofür man eine so einfache partielle Differentialgleichung wie die Wärmeleitungsgleichung auch hernehmen kann. Um solche Prozesse, wenn auch vereinfacht, aber korrekt darzustellen. Also diese Darstellung hier in meinen Kurven, das ist natürlich nicht das, was real wirklich zu sehen ist. Aber das beschreibt das Prinzip, wie das funktioniert. Und dieses Prinzip, das ist nicht falsch. Das ist wichtig. Kommen wir zur mathematischen Strömungsmechanik. Was kann man damit machen? Wir können Strömungsereignisse beschreiben, wie Wetter, ozeanische Strömungen, Flutereignisse. Bewegungen im Erdinneren. Das kann mit partiellen Differentialgleichungen modelliert werden. Und die Sintflut als Strömungsereignis kann ebenfalls prinzipiell modelliert werden. Das Einzige, was dazwischen steht, ist die Komplexität, weil das eben einfach wirklich kompliziert ist. Aber kleine kurzzeitige Ausschnitte sind denkbar. Hier fliege ich bloß mal ein bisschen drüber. Es gibt grundlegende Sätze zur Strömungsmechanik. Das wären überwiegend diese hier. Und zusammenfassend kann man sagen, es geht immer um Energie- und Impulserhaltung und um Kräfte. Schauen wir uns mal die Zirkulation als ein Beispiel eines strömungsmechanischen Parameters an. Wir haben hier den großen roten Fleck auf Jupiter. Der ist riesig, der ist doppelt so groß wie die Erde, 400 km/h Windgeschwindigkeiten und der wird schon seit 300 Jahren beobachtet. Die Rotationsdauer ist dementsprechend 6 Tage. Und die Dicke dieses 40 Kilometer. Die Messinstrumente kommen leider nicht durch die wirklich dichten Wolken, also das ist eine Vermutung. Zusammensetzung ist Ammoniak und Eis. Die Zirkulation ist ein Maß für die Wirbelstärke in dem von einem Weg W umschlossenen Gebiet. Das schauen wir uns gleich mal an. Das ist die Formel, die wird euch jetzt nicht so sehr interessieren, vermute ich mal. Aber wir sehen uns das mal in der Skizze an. Wir haben also hier eine Strömung und wir haben hier ein geschlossenes Gebiet, Omega, mit einem Rand, den wir W nennen. Und W bildet als Rand gleichzeitig auch die geschlossene Kurve, von der geredet wurde. Dann haben wir hier sozusagen die Partikel auf dieser Kurve und deren Richtung, also die Flussrichtung sozusagen. Und hier ist der Ort eines herausgegriffenen Teilchens S. Und der hat eine Geschwindigkeit x Punkt oder x Strich und eine Normale. Das mit der Normalen ist deswegen wichtig, weil diese Kurve hier muss orientiert sein. Und die Normalenfunktion muss dementsprechend stetig sein, dann ist die Kurve auch orientiert. Genau, und das ist wiederum mathematische Beschreibung von Zirkulation. Und wenn wir das nochmal ganz kurz vergleichen, dann sehen wir eben hier auch wieder, wir haben einen Rand um diesen roten Fleck. Wir können also theoretisch gesprochen, ganz simpel gesagt, können wir die Zirkulation von diesem großen roten Fleck berechnen. Die Strouhal-Zahl ist ebenfalls eine ganz interessante Sache und die wird auch gleich noch bedeutsam. Das ist eine dimensionslose Kennzahl, die zur Bestimmung der sogenannten Ablösefrequenz von Wirbeln benutzt wird. Die ist so definiert, wir haben also hier die Ablösefrequenz, hier haben wir den effektiven Durchmesser des umströmten Hindernisses und hier haben wir die Strömungsgeschwindigkeit. Das heißt also, wenn ich eine hohe Geschwindigkeit habe und einen kleinen effektiven Durchmesser, dann dürfte die Ablösefrequenz entsprechend sehr hoch sein. Diese Strahlzahl ist von der Viskosität und Dichte des Mediums abhängig. Viskosität ist einfach, wie dickflüssig etwas ist. Also je größer die Viskosität, desto dickflüssiger ist irgendwas. Also Honig hat eine hohe Viskosität im Vergleich zu Wasser. So, ein Beispiel wäre das Pfeifen einer Fliegerbombe, die auf ihr Ziel fällt. Durch die rasche Wirbelablösung wird dieser hohe Pfeifton erzeugt. Aber diese Ablösefrequenz entsprach auch der Resonanzfrequenz der Tacoma Narrows Bridge, woraufhin diese sich selbst zerstört hat durch Schwingungen, also durch destruktive Schwingungen. Schauen wir uns mal ganz kurz das entsprechende Phänomen an. Wir haben etwas, das man eine Kármánsche Wirbelstraße nennt. Man hat hier praktisch ein Hindernis, das ist jetzt hier ein Zylinder, und eine Strömung, die hier von links kommt. Und je nachdem, wie groß die Strömungsgeschwindigkeit ist und die Viskosität vor allem in diesem Medium hier, hat man dann eben solche sich ablösenden Wirbel. Das ist also so ein periodisches, instationäres Phänomen. Man sieht das hier, das weitet sich hier immer weiter auf, aber es ist eben auch deutlich, die Periodizität zu erkennen. Hier ist das Ganze mal mit einem Computer modelliert worden. Man sieht also mit den partiellen Differentialgleichungen, wir können solche Dinge modellieren. Mit OpenFOAM, das ist ein Open Source Tool. Und hier hat man das Ganze mal ein wenig größer skaliert. Wir haben hier also eine Insel und offensichtlich bildet die ein passendes Hindernis für diese großen Wolkengebiete hier, sodass eben sich auch wiederum große Wirbel bilden, also eben eine große Kármánsche Wirbelstraße. Und hier ist die Ablösefrequenz natürlich viel, viel kleiner. Und hier haben wir die Tacoma Narrows Bridge. Und hier ist das Foto ist geschossen worden, als sie sich praktisch gerade durch einen Sturm, der von links reinkommt, angefangen hat, ganz böse aufzuschwingen. Das ist ein furchtbarer Konstruktionsfehler einfach. Hier sieht man das nochmal besser und hier sieht man auch, das will ich direkt nochmal erwähnen, dass die Fahrbahn sich hier so ähnlich verhält wie eine Torsionsfeder. Und dann, als die Brücke sich zerstört hat, also praktisch durch diese katastrophalen Resonanzfrequenzen, kam es zur Zerstörung. Zwei Phänomene kommen hier zusammen. Einmal die Wirbelentwicklung und einmal das Aufschwingen bei der Torsionsfeder. Und die Ablösefrequenz entsprach eben dummerweise genau der Resonanzfrequenz der Brückenfahrbahn. Hier habe ich das nochmal illustriert. Also man sieht hier nochmal die Fahrbahn und die ist eben wie eine Torsionsfeder gedreht. Und das passiert durch die ankommende, also von links ankommende Strömung, die praktisch einen Drehmoment bewirkt auf die Fahrbahn. So, hier haben wir unsere Geschwindigkeitsfunktion U, von der ich auch vorhin schon mal kurz gesprochen hatte. Die kommt hier von links rein. Hier sehen wir den Querschnitt der Fahrbahn. Und hier sehen wir halt auch das Fahrbahnprofil. Ja, das ist halt leider sehr ungünstig gemacht, nämlich so, dass sich Wirbel hier hinter genau bilden können. Und wenn vieles zusammenkommt, nämlich die Strömungsgeschwindigkeit und eben dann auch der effektive Durchmesser passt einfach und die Struktur und so weiter, dann hat man hier eben durch die Strömung ein Drehmoment, was erzeugt wird. Und natürlich induziert das in der Fahrbahn ein gegenläufiges Drehmoment. Das heißt also, das ganze Ding fängt dann halt an, wie wild hin und her zu schwingen. Und hier sieht man eben nochmal, wie die Wirbel sich dann vergrößern. Ja, und also hier kommen praktisch zwei Dinge zusammen. Wir haben einmal die Strömungsmechanik hier am Wirken, die wir mit partiellen Differentialgleichungen beschreiben, und wir haben das Verhalten der Fahrbahn wie eine Torsionsfeder, was wir durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschreiben. Und das finde ich persönlich ist super interessant. Kommen wir zur Wetter- und Ozeanberechnung. Lewis Richardson hat den Spruch geprägt: Big worlds have little worlds that feed on their velocity, and little worlds have lesser worlds, and so on to viscosity. Also er bringt hier praktisch die Geschwindigkeit und die Viskosität mal mit den Wirbeln in Verbindung. Er hat als erster im Jahr 1910 eine Wettervorhersage gemacht, die völlig falsch war, aber er hat gezeigt, dass sowas generell geht. In dem Zusammenhang ist es interessant, sich die sogenannte Navier-Stokes-Gleichung anzuschauen. Die Navier-Stokes-Gleichung ist ein System von partiellen Differentialgleichungen, die für die Strömungsmechanik die absolute Grundlage bildet. Der Ausgangspunkt, um diese Gleichung zu erhalten, ist wie immer das zweite Newtonsche Axiom, F ist gleich m mal a. Es gibt dann drei mögliche Kraftquellen. Es gibt äußere Kräfte wie Gravitation oder elektromagnetisches Feld, Druckkraft und innere Kräfte, Viskosität, Wärmeleitung und andere dissipative Erscheinungen, also sprich Erscheinungen, bei der irgendein mechanischer Prozess in Wärme umgewandelt wird. Die entsprechende Gleichung muss folgende Form also haben, also m mal a, also unsere Menge der Kräfte muss dasselbe sein wie die inneren plus die äußeren plus die Druckkraft. Nach etwas Herleitung kommen wir zur Navier-Stokes-Gleichung. U ist unsere Geschwindigkeitsfunktion bzw. unser Geschwindigkeitsvektorfeld und P ist eine Druckfunktion, eine skalare Druckfunktion, sprich, es sind einfach Zahlen. Dann heißt dieses Teil hier Navier-Stokes-Gleichung. Wir haben hier die sogenannte substantielle Ableitung nach der Zeit. Da passiert mit der Funktion U einfach das hier. Wir haben also hier einmal die Zeitableitung plus U mal Nabla-U. Das ist also hier die konvektive Beschleunigung. Und die ist das gleiche wie dieser ganze fiese Rest. Wir haben hier also unsere Druckfunktion, auf die wirkt irgendwie der Nabla-Operator. Wir haben hier einen Viskosenterm und hier haben wir unseren konvektiven Beschleunigungstermbereich, wie auch immer. Und hier hinten haben wir die Summe aller äußeren Kräfte. Das kann alles Mögliche sein. Hier haben wir unsere Kontinuitätsgleichung. Das ist einfach, hier wird geschaut, bleibt praktisch die Dichte erhalten in einem konstanten Volumen oder ändert sich da was? Kommt praktisch mehr rein in ein konstantes Volumen, als rausgeht. Und in unserem Fall, weil wir jetzt hier nämlich die viskose, kompressible Navier-Stokes-Gleichung haben, sind da entsprechende, also ist das so, ne? Wir haben hier praktisch die Dichte abgeleitet nach der Zeit und die ist das gleiche wie die Divergenz von U, also hier kommt tatsächlich mehr rein, als rausgeht. Oder eben mehr raus, als reingeht, wie auch immer wir es drehen wollen. Und hier unten haben wir unsere Anfangsbedingung. Ne? Für t gleich 0 ist das hier unsere Anfangsbedingung. So, die Funktion U0 ist ein vorgegebenes Vektorfeld. Und die Euler-Gleichung, das sind eher sehr unrealistische Gleichungen. Die gelten eben, oder die sind praktisch dasselbe wie das, nur für Nü gleich 0. Nü ist die kinematische Viskosität, das ist unsere Viskosität geteilt durch die Dichte. Das heißt also, da würde dieser Term verschwinden und da würde dieser Term mit μ verschwinden. Das würde das Ganze also sehr viel einfacher machen und da würden wir dann gleich, und da hätten wir dann die Euler-Gleichung, die aber wie gesagt sehr unrealistisch sind. Also die haben nicht viel mit der Natur zu tun. Das hier ist der inkompressible und divergenzfreie Fall der Navier-Stokes-Gleichung. Das heißt also, Viskosität ist konstant und die Dichte ist konstant. Und dann sieht eben unsere Kontinuitätsgleichung auch viel einfacher aus. Und auch unsere Navier-Stokes-Gleichung ist viel, viel einfacher. Kommen wir mal zum Wetter. Wir haben ja also eine Wetterkarte, bei der wir hier Gebiete mit konstantem Druck sehen. Also diese schwarzen Kurven hier, die beschreiben immer, also wenn sie zusammenhängend sind, beschreiben immer Gebiete mit konstantem Druck. Also zum Beispiel hier mit 1010 Millibar oder hier eben mit irgendeiner anderen Barzahl und hier mit 1000 und so weiter. Und hier sind entsprechende Richtungen angegeben, wie sich Gebiete verbreiten, wie sich Druck verändert, wohin Druck geht, wohin er mehr wird, wohin er weniger wird und so weiter. Und Wetter wird durch entsprechende Naturgesetze beschrieben. Anfangs- und Randbedingungen werden von uns durch Messstationen ermittelt und daraus können wir dann durch die entsprechenden PDGs eine Vorhersage treffen in einem Zeitintervall 0 bis t. Das ist allerdings natürlich sehr schwierig, weil diese Prozesse alle hochgradig nicht linear sind, wie ehrlich gesagt die allermeisten Naturprozesse. Und diese Messstationen, die messen eben alles Mögliche, was man dafür braucht. Das technologisch-kulturelle Problem ist noch, dass in armen Ländern eben weniger von diesen Messstationen stehen. Das kann man sich gut vorstellen. Die Probleme sind, dass wir manche Wetterphänomene einfach nicht verstehen. Dann Löcher in der Datenermittlung, was ich gerade hatte, technologisches, kulturelles Problem. Die meteorologischen Zusammenhänge sind nicht immer klar, also das Warum ist nicht immer klar. Und es gibt eben lokal unstetige Änderungen, Wald zu Feld, See zu Land, Flachland zu Gebirge und so weiter. Das sind also wieder technologische Grenzen, weil eben diese Unstetigkeiten, die sorgen für Riesenprobleme bei der Berechnung. So, wir schauen uns jetzt das Wetter praktisch als Anfangsrandwertproblem an. Wir haben hier mal einen kleinen Ausschnitt aus unserer Atmosphäre mit Bodenbelag. Also wir haben hier ein Meer und hier den Übergang, wie gesagt, unstetig von Wasser auf Land. Wir haben hier Wolken und hier haben wir sehr hochliegende Wolken und eben unsere sechs Flächen, unsere sechs Randflächen. Und auf diesen Randflächen werden diese Anfangswerte und die Randwerte festgelegt. Ja, also die Randwerte auf den sechs Flächen und Anfangswerte sind ja im Grunde genommen ein Randwert für den in Bezug auf die Zeit. Ja, also der erste Zeitpunkt ist praktisch der Randwert. Das Ganze hier mal in real, so sieht also unsere Erde aus und entsprechend unsere Atmosphäre. Und das sieht schon alles sehr kompliziert aus. Und wir wissen einfach, dass es gigantische Skalen sind und dass, also das, was hier drin passiert, das ist einfach so derart kompliziert, dass es einen die Haare zu Berge stehen lässt. Was brauchen wir für die Wetterberechnung? Das, was wir gerade gesagt hatten, die Anfangswerte. Wir brauchen die Kontinuitätsgleichung, das, was ich vorhin erwähnt habe. Also ändert sich die Dichte oder die Menge an einem Fluid im spezifischen Volumen. Dann brauchen wir alle Kräfte, die auftreten. Da gehören auch Corioliskraft und Wärmeleitung und Viskosität und so weiter dazu. Und wenn wir das alles haben, dann können wir Wetterberechnung machen. Und das ist, wie gesagt, kompliziert. Ich zeige bloß mal als Kontrast nochmal, ist kein großer Kontrast, aber schon deutlich sichtbar, die Modellierung von Ozeanströmungen. Also wir haben jetzt hier plötzlich wieder ein Fluid, was eben erstmal inkompressibel angenommen wird, weil es eben auch sich im Vergleich zur Luft sehr schlecht komprimieren lässt. Das kann man leicht ausprobieren, wenn man eben mit einer Luftpumpe, wenn man vor einer Luftpumpe den Daumen hält und dann mal die Luft mit der Luftpumpe nach vorne drückt, dann das geht ganz schön gut. Das kann man mit Wasser nicht machen. Wir sehen also hier einige ozeanische Strömungen mal eingetragen. Genau, die Erde wird als abgeschlossenes System betrachtet. Und es ist im Prinzip das gleiche wie vorher. Wir müssen verschiedene Kräfteparameter und so weiter berücksichtigen. Und dann, und das ist jetzt von Richardson, die 1920 entwickelte, das 1920 entwickelte System partieller Differentialgleichung, was er für die Ozeanberechnung genommen hat. Das sieht so aus. Das ist natürlich ein ganz hässliches Tier. Wir haben hier einmal die Gleichung für die horizontalen Geschwindigkeiten, also VH sind die horizontalen Geschwindigkeiten, also des Wassers, ja. In der zweiten Zeile haben wir die vertikalen Geschwindigkeiten, wo man sich ja fragt, wo sind die eigentlich abgeblieben? Ja, sie waren mal dort, aber durch entsprechende Vereinfachungen sind sie dann, konnte man sie praktisch ignorieren. Hier haben wir wieder unsere Kontinuitätsgleichung. Und hier haben wir eine thermodynamische Gleichung. Wir haben hier nämlich die Wärmeleitungsgleichung. Deswegen, die Wärmeleitung muss mit dabei sein. Und das nennt man die primitiven Gleichungen der großskaligen ozeanischen und atmosphärischen Dynamik. Man beachtet nicht alles. Hier ist übrigens die Corioliskraft versteckt. So, genau. Die zweite Gleichung ist praktisch. Die hat so eine ähnliche Form wie die hier normalerweise, aber hier steht jetzt nur noch das, was man das hydrostatische Gleichgewicht nennt. Ja, das konnte man praktisch dort herausarbeiten und die restlichen Terme sind einfach von der Größenordnung her so klein, dass man sie vernachlässigen kann. Damit bin ich am Ende angelangt. Die kurze Zusammenfassung: Es gibt eine klare Verbindung zwischen Differentialgleichung und natürlichen Phänomenen. Das habe ich euch hier anhand einer kleinsten Auswahl an Beispielen versuchen wollen, klarzumachen. Gott hat uns die Sachen zur Freude eingerichtet, um ihn damit zu ehren. Die Sintflut kann grundsätzlich als Strömungsereignis verstanden und auch modelliert werden. Differentialgleichungen treten in allen Fachbereichen der Naturwissenschaften auf und sind unentbehrlich für das Verständnis der Schöpfung. Und dennoch gibt es Grenzen des Möglichen. Das sind meine Quellen. Ich danke vielmals für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen und noch viel Spaß auf der Tagung.